Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Kaffeespezialisten von The Coffee Board, Home of Specialty Coffee. Mehr Infos unter www.thecoffeeboard.de. Das war Werbung.
Heute befrage ich den Amtsleiter des Bezirks Nord, Michael Werner Bölz. Ahoi, Herr Bölz.
Hallo, moin.
Lieber Herr Bölz, wie viel Spaß macht Ihnen dieser Tage Ihr Job? Jetzt sind die ganzen Restriktionen wegen Corona aufgehoben, das schöne Wetter kommt raus und in Winterhude scheinen auf einmal Zustände wie nachts um 12 in der Schanze.
Für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Mein Job macht mir riesig Spaß. Ich freue mich jeden Tag, in das Bezirksamt gehen zu können. Hochmotivierte Mitarbeiterschaft um mich herum, das macht große Freude. So, und natürlich haben wir auch immer wieder Situationen im Arbeitsalltag, die schwierig und kompliziert sind. So auch am Winterhuder Kai. Und wir versuchen da ja mit sehr viel Verständnis und auch Geduld an die Jugendliche zu appellieren, dass sie bitte respektvoll diese Grünanlage nutzen wollen und eben auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner Rücksicht nehmen, dass man eben den Müll nicht irgendwo in die Ecke schmeißt, dass man nicht in Hauseingänge uriniert und dass man vielleicht auch keine laute Musik hört, das ist nämlich in Grünanlagen auch verboten und dass man eben versucht, ein gedeihliches Miteinander. Niemand will jetzt den Leuten verbieten, sich wieder im Freien zu treffen, aber man sollte das bitte mit Rücksicht aufeinander tun.
Ist das aufgestaute Energie gerade, die die Jugendlichen und viele andere jetzt gerade so mit sich tragen und mal rauslassen wollen, indem sie möglicherweise lauter Musik hören oder noch mehr Müll hinterlassen? Oder wie schätzen Sie die Lage ein?
Natürlich muss man Verständnis haben. Also die Kids haben jetzt irgendwie über 15 Monate unter erhebliche Entbehrungen gelitten, wie wir ja alle irgendwie. Also wer von uns trauert nicht irgendwelchen Rockkonzerten nach oder irgendwelche Besuche in Restaurants und ähnlichem. Und in jungen Jahren will man natürlich auch ein bisschen das Leben genießen und vielleicht auch über die Stränge schlagen. Aber nochmal, das geht halt nur unter Rücksichtnahme auf andere.
Was ist denn Ihre persönlich größte Entbehrung gewesen in den letzten Monaten? Was hat Ihnen am meisten gefehlt?
Die Spiele live zu erleben von 60 München im Grünwalder Stadion, das vermisse ich total und freue mich, wenn das endlich wieder möglich ist. Und ja, in der
Aber Partei. Wir sind ja hier in Hamburg. Fahren Sie regelmäßig nach München runter?
Ja, ich habe eine Dauerkarte von 60.
Ach, das ist ja verrückt. Ich habe einen Freund, der kommt aus Berlin hier immer rüber, um mit mir am Millerntor-Stadion Fußball zu gucken. Aber das ist ja, wie in normalen Zeiten, wie viele Spiele gucken Sie dann?
Naja, also ich habe in der letzten Saison zum ersten Mal eine Dauerkarte gekauft aus Solidarität, weil ich schon davon ausging, dass ich kein Spiel besuchen kann. Ja. Normalerweise bin ich so 3-4 Spiele pro Saison in München. Und jetzt habe ich aber, weil ich schon eine Dauerkarte habe, wieder neu eine geordert und ich bin mal gespannt, wie viele Spiele es am Ende der Saison werden.
Es gibt doch in München aus meiner Warte heraus auch noch einen viel interessanteren Fußballclub, der zudem vielleicht auch noch ein bisschen erfolgreicher ist. Wie erhält man denn die Leidenschaft tatsächlich für diesen Verein, der ja in den letzten 15 Jahren doch einiges erlebt hat?
Die Toten Hosen haben mal das beste Lied über Fußball geschrieben, wo die Frage gestellt wird, was für Eltern muss man haben? Nee, ich bin da unten aufgewachsen und bin in jungen Jahren zu 60 gegangen und der Spruch der Löwenfans heißt, einmal Löwe, immer Löwe und da ist einfach was dran. So, da kann man nicht loslassen. Ich habe ja auch versucht, in Hamburg zu St. Pauli oder zum HSV zu gehen, aber da rühren sich bei mir keine Emotionen.
Ui, dann müssen wir Ihnen vielleicht nochmal ein bisschen nachhelfen.
Und Fußball ist für mich mit Emotionen verbunden. Da muss man mit Leidenschaft dabei sein.
Gibt es denn eine typische Hamburger Geschichte, die Ihnen fehlt? Also das Grünwalder Stadion ist ja irgendwie gut 700 Kilometer entfernt. Gibt es denn hier etwas, wo Sie sagen, boah, da will ich jetzt hin, oder sind Sie sofort gewesen?
Naja, die Live-Konzerte, dass die ausgefallen sind, das ist schon hart. Also ich höre liebend gern deutschsprachige Punkmusik. Hätte letztes Jahr zu den Broilers gehen können, Open Air, das wurde dann auf dieses Jahr verschoben. Und jetzt ist es aufs kommende Jahr verschoben. Das sind so Dinge, denen traue ich echt nach.
Jetzt kommen wir uns ja schon näher, ne? Zumindest bei der Musikleidenschaft. Tatsächlich, Punkmusik ist mir ja auch nicht ganz fremd und verfolge ich, seitdem ich 12 bin. Wie viel Punk kann man denn sein, wenn man Amtsleiter des Bezirks Nord ist? Ich sag mal so, wenn ich da auf die Landkarte gucke, sind das ja eher, also von meiner Warte aus, unser Büro ist in der Schanze, ich habe lange in Altona gewohnt, eher die langweiligeren Stadtteile, auch wenn ich jetzt halb Hamburg gegen mich aufbringe.
Boah, ja, genau. Sie bringen gerade einen Bezirksamtsleiter gegen sich auf. Nein, ich habe eine hohe Verbundenheit zu Hamburg-Nord. Hier habe ich 1988 zum ersten Mal Hamburger Boden betreten vor dem Museum der Arbeit. Wir sind von einem Gewerkschaftsseminar zur Geschichte der Arbeiterbewegung eben dort mit dem Bus ausgestiegen. Ich habe hier meine erste Wohnung gehabt, meine Frau kennengelernt, mein Sohn ist hier geboren. Ich lebe seit 30 Jahren in Hamburg-Nord und da gibt es viele tolle Ecken. So, also sowohl gastronomisch als auch von Freizeitwert, Naturerholung und ähnliches. Hamburg-Nord ist richtig geil.
Was haben Sie denn tatsächlich schon so übernommen? Also wo fühlen Sie sich als richtiger Hamburger? Tragen Sie heimlich Goldknöpfe am Jackett oder?
Nein.
Essen Sie bevorzugt gerne Fisch? Oder nein, auch was das hat sich bei Ihnen verändert in den letzten 30 Jahren?
Ich glaube einfach das Denken und die Weltoffenheit. Ich komme aus einer kleinen bayerisch-schwäbischen Kommune. Ich sage immer, ich bin aufgewachsen in einem konservativ-klerikalen Elternhaus in einer konservativ-klerikalen Kleinstadt. Und das ist dann halt einfach befreiend gewesen, hier nach Hamburg zu kommen.
Punkmusik hat ja eine Menge mit Protest zu tun. Ich habe das ja immer als sehr ehrlichen Protest empfunden, auch wenn sehr viel mit Ironie gearbeitet wurde, mit sehr viel Überzogenheit. Das, was wir jetzt dieser Tage im Netz erleben und auch Sie ja schon erlebt haben, ist auch total überzogen, macht aber ja wenig Spaß. Wie gehen Sie denn damit um? Also ich spreche auf die Beschimpfungen an, die ja jetzt auch öffentlich geworden sind.
Ja, die versuchen ja im Prinzip mit Beschimpfungen oder auch Bedrohungen den politischen Diskurs zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist das Zentrale, dass man sich da eben nicht beeinflussen lässt. Natürlich muss man sich da erstmal schütteln, wenn da die Horde über einen herfällt und man diverse Posts dann liest, wo man runtergemacht wird. Aber am Ende des Tages muss man sich da freimachen. Man braucht eine klare Haltung, um Politik zu machen, darf sich nicht irritieren lassen, sollte aber immer bereit sein für einen kritischen, konstruktiven Dialog. Also man hat ja auch selber die Wahrheit nicht gepachtet. So, es geht schon darum, dass man quasi auch andere Meinungen zulässt. Aber Demokratie lebt davon, dass es auf Augenhöhe ist und dass man eben auch mit einem bestimmten Stil miteinander redet. Dass man Respekt voreinander hat.
Wie sehr lassen Sie das an sich ran? Lesen Sie sich das alles durch? Weil ehrlicherweise, mir wird immer schwindelig, wenn ich manche Facebook-Einträge irgendwie sehe und ich lasse es lieber, um mich zu schützen.
Ja, ich habe meinen Facebook-Account wieder auf privat gestellt, sodass ich da jetzt verschont bleibe von solchen Kommentaren. Aber als er öffentlich war, da kamen eben wirklich zig Kommentare mit Wüstenbeschimpfungen.
Was ich nur nicht verstehe, wahrscheinlich können Sie die Frage auch nicht beantworten, sondern eher Anna Gallina, Ihre Parteikollegin. Warum arbeitet man nicht überall mit Klarnamen? Also wo ist das Problem? Wenn ich irgendwelche Käufe tätigen will im Internet, muss ich ja teilweise auch meinen Personalausweis nachweisen, also Alkohol im Netz kaufen oder wie auch immer. Das wäre doch so einfach, wenn Facebook, Twitter und Konsorten das auch machen würden, oder?
Vermutlich ja. Also ich bin kein Jurist, kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen. Aber was natürlich notwendig ist, ist, dass man dort, wo quasi Grenzen, Gesetze überschritten werden, dass man solche Posts auch echt zur Anzeige bringt. So, ob da dann am Ende des Tages was rauskommt, das sei dahingestellt, aber man muss sie verfolgen.
Haben Sie die jetzt alle zur Anzeige gebracht und wie funktioniert das denn eigentlich? Weil ich meine, da ist ja dann Pusemuckel 93. Wie kommt man denn da hinterher?
Naja, einen habe ich zur Anzeige gebracht, wo auch wirklich eine Bedrohung eben ausgesprochen worden ist. Muss man halt alles dokumentieren gegenüber dem LKA. Die kommen unter Umständen nochmal mit Nachfragen und dann muss man das entsprechend beantworten. Und jetzt habe ich schon seit mehreren Wochen nichts mehr gehört.
Wie haben Sie denn die Corona-Phase erlebt? Also ich sag mal, in Ihrem Bezirk ist es ja relativ ruhig gewesen. Die Inzidenzen waren immer einigermaßen okay. Eimsbüttel war da immer ganz weit vorne, also im Positiven gesehen. Ja. Aber bei Ihnen war es ja eigentlich auch relativ ruhig. Oder ja. Täuscht das, dass Sie gar nicht so einen ruhigen Job hatten?
Das ist richtig, dass wir jetzt nicht solche Situationen wie manchmal in Mitte oder so hatten. Aber für mich persönlich war das natürlich auch sehr einschneidend. Ich habe am 3.2. des letzten Jahres meinen Dienst angetreten und irgendwie 4-6 Wochen später haben wir hier das Haus zugemacht. Also ich habe noch gar keinen richtigen normalen Arbeitsalltag als Bezirksamtsleiter erleben können. Das ist schon etwas schwierig. Also viele Antrittsbesuche, die ich machen wollte, konnte ich nicht machen und all sowas.
Sie kennen doch nicht mal alle Mitarbeiterinnen wahrscheinlich, ne?
Doch, das habe ich gleich am zweiten Tag, am ersten, zweiten Tag, da habe ich versucht, möglichst viele zu begrüßen und bin dann auch in der Folge zu den Außenstellen und ähnliches.
Wofür möchten Sie denn stehen als Bezirksamtsleiter? Also nicht nur Ihren Mitarbeiterinnen gegenüber, sondern auch gegenüber Ihren, ich sag mal, den Schäfchen im Bezirk, über die Sie wachen?
Naja, als jemand, der versucht, den Bezirk so zu gestalten, dass jede und jeder seinen Platz finden kann. Dass wir quasi die Rahmenbedingungen setzen, um bezahlbares Wohnen zu bekommen, dass wir die Mobilitätswende vorantreiben im Bezug aufs Haus, dass es ein bisschen modernisiert wird, dass wir neue Arbeitsformen hier etablieren, die digitale Transformation vorantreiben, so in diese Richtung. Also am besten symbolisiert eigentlich der geplante Umzug des Bezirksamtes das, was ich vorhabe, nämlich einen Aufbruch zu neuen Ufern. Wir werden das Hauptgebäude, wir sind ja jetzt Kümmelstraße 5 und 7 in Eppendorf, und wir werden in spätestens 4 Jahren an den Wiesendamm 30 ziehen, direkt am Barmbecker Stichkanal. Das freut mich riesig, weil unser Haupthaus ist marode. Und seit vielen, vielen Jahren hat man keine Lösung gefunden. Und da bin ich schon erfreut, dass es mir nach einem Jahr gelungen ist, da eine Perspektive zu eröffnen, was auch das Haus als Aufbruchssignal wahrnimmt.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihren Bezirk richtig gut kennen? Also Sie haben ja gesagt, Sie leben da ja schon sehr, sehr lange. Aber gibt es noch so Bereiche, wo Sie sagen, oh Mensch, da muss ich nochmal hin und das muss ich nochmal abfahren? Weil ich sag mal, wenn man in so eine Rolle dann reinwächst und dann erst mal 1,5 Jahre im Grunde ja höchstens im Büro, aber eigentlich meistens im Homeoffice ist, dann kann man das ja alles nicht machen. Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie viele Antrittsbesuche gar nicht machen konnten. Also gibt es da noch so Flecken, die noch offen sind?
Naja, also man kennt natürlich nie jede Ecke im Bezirk, aber ich habe jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, da war ich jetzt noch nie, da muss ich unbedingt hin. Also da würde mir jetzt erstmal spontan nichts einfallen.
Bei Eppendorf und Winterhude denken alle immer sofort an SUVs. Tatsächlich. Ihre Kollegin aus Altona hat ja in Ottensen relativ schnell eine verkehrsfreie Zone oder verkehrsruhige Zone eingerichtet. Wie stehen da die Pläne?
Also was wir vor allem vorhaben im Verkehrsbereich sind die Fußverkehrskonzepte, die wir hier erstellt haben für Hohe Luft Ost und für Alsterdorf umzusetzen. Das hat die Bezirksversammlung schon vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben und jetzt machen wir da die ersten Maßnahmen. Bisher hat man in der Verkehrsplanung eigentlich immer nur auf den Autoverkehr geachtet, in den letzten Jahren auch auf den Radverkehr, aber den Fußverkehr hat eigentlich niemand im Blick. Und dabei beginnt und endet eigentlich jeder Weg zu Fuß. Und uns war es wichtig, dass man eben barrierefreie Wegeverbindungen in den Quartieren schafft, die Aufenthaltsqualität steigert. Und das wollen wir jetzt angehen. Das geht auch nicht konfliktfrei. Wir haben zum Beispiel in der Heiderstraße die Parkordnung verändert, wo dann auf einer Seite eben nicht mehr das Parken erlaubt ist, damit der Gehweg eben in seiner ursprünglichen Breite auch zu nutzen ist. Das hat durchaus für Ärger gesorgt. Aber ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Wir müssen in den Quartieren die Mobilitätswende vorantreiben. Und das heißt, dass man den Umweltverbund stärkt aus Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV.
Lieber Herr Bölz, vielen Dank für die Aussichten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Hand und halten Sie durch, auch gegen alle Beschimpfungen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und sage Ahoi.
Vielen Dank. Ahoi und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.